Also das Thema von heute ist meine Triebfeder. Wie wir es in der Einleitung mitbekommen haben, werden viele Geräte von Federn angetrieben, so Spielzeugauto oder auch eben Uhren. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Bild auf das, was wir heute durchnehmen wollen. Nämlich, was ist wirklich meine innerste Motivation? Bei einer Uhr sieht man primär mal Zeiger und nicht die Federn. Bei einem Auto interessiert auch, wie schnell es weggeht. Und man sieht nicht gerade als erstes die Federn. Und so ist es halt eben auch in unserem Leben. Wir sehen auf den ersten Blick das Äußere, auch von uns. Auf den zweiten Blick auch wahrscheinlich das Äußere. Und auf den dritten und auf der wievielte auch immer das Äußere. Aber hinter all dem, was wir gegen aussen ausmachen, steht eine Motivation. Man kann sagen, eine Triebfeder. Und wie bei einer Uhr muss die Feder zwischendrin auch aufgezogen werden. Beim Auto müssen wir sie auch aufziehen. Dann gibt es natürlich die, die sagen, es gibt aber auch automatische Uhren, das sage ich richtig. Aber mit der Bewegung, die wir die ganze Zeit machen, ziehen wir die auf. Und letztendlich gibt es auch im geistlichen Leben so einen Aufzugsmechanismus. Und das ist, ich nehme es schon mal vorweg, das ist die Gemeinschaft, die wir können haben mit Gott. Sicher erinnern wir uns noch an das Thema vom letzten Mal, LDM. Und wir haben gesagt, dass das LDM heisst, liebst du mich? Und das soll heute noch einmal aufgenommen werden. Es ist eben letztendlich ein sehr zentraler Punkt. Und ich habe bei der Vorbereitung von der letzten Verkündigung das Material, das ich jetzt hier auf dem Blatt hatte, eigentlich auch verarbeiten und dann habe ich gemerkt, das ist viel zu viel. Weniger ist mehr und darum habe ich mir nicht gesagt, ich mache zwei Botschaften und eigentlich ist das, was ich heute bringe, eine Ergänzung, eine Erweiterung, wieder aufgegriffen von dem, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Und das letzte Mal habe ich eigentlich auch die Figur zeigen. Weil das ist ja eigentlich die Zusammenfassung von dem, was wir im Johannes 21 von Petrus, von dem Gespräch zwischen Petrus und dem Herr Jesus auch rausnehmen. Da hat der Herr Jesus ja ihn gefragt, liebst du mich? Und er hat jedes Mal gesagt, jawohl, ich habe dich gern, ich liebe dich. Und Jesus hat ihm einen Auftrag gegeben. Und wir haben damals festgestellt, dass eigentlich der Kern, Ausgangspunkt von unserem Auftrag, den wir auch haben, an anderen Menschen, an uns selber in der Gemeinde Jesu, dass das soll eben ausgehen von der Frage, jawohl, oder von der Frage, liebst du mich? Und von der Antwort, ja, ich liebe dich. Und es ist so etwas wie ein Gate. So ein Gate ist ja, wenn wir im Flughafen ans Check-in wollen, dann muss man dort die Boardingkarte zeigen und dann kommt man durch. Das ist ein Gate. Und da das Männchen, das Strichmännchen links versinnbildlicht uns. Und wir müssen uns fragen an dem Gate, liebst du mich, stehen wir. Immer und immer wieder in unserem Leben stehen wir an dem Gate, liebst du mich. Und das ist etwas, wo wir dann müssen uns selber auch können beantworten und letztendlich eben auch Gott beantworten. Jawohl, ich liebe dich. Im Nachgang an die letzte Verkündigung hat der Simon noch im Aktuell eine interessante Erweiterung noch aufgezeigt. Er hat nämlich gesagt, dass der Jesus Christus die Frage gestellt hat, liebst du mich, indem das Wort Agape verwendet worden ist. Und der Petrus hat jedes Mal geantwortet mit Phileo, was auf Deutsch gleich übersetzt werden, was aber eine leicht andere Gewichtung hat. Bis auf die dritte Frage, wo Jesus der Petrus eben auch gefragt hat, liebst du mich, unter Verwendung von dem Wort Phileo. Und das sehen wir auch jetzt, wenn wir noch den Text noch einmal anschauen, wenn wir uns das zu Gemüte führen, ja noch einmal den Abschnitt nehmen, als sie nun aufgefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Mehr als diese. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sehen wir die Nuancierung. Die Elberfelder Übersetzung bringt die Nuancierung sehr schön. Das heißt, die Frage heißt, liebst du mich? Und die Antwort heißt, ich habe dich lieb. Und Jesus sagt ihm dann, weide meine Lämmer. Wiederum spricht zum zweiten Mal zu ihm Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Agape. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Phileo. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Wir sehen hier, gelb Frage, grün die Antwort und der Auftrag blau. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Hat die doch nur dort schon die Elberfelder gezückt. Da hat man den Unterschied gemerkt, oder? Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Das ist die Frage hin und her. Und wir werden das jetzt auch noch in einem weiteren Aspekt analysieren. Wir können nämlich die drei Fragen nach der Fragestellung aufzeichnen. Was war die Frage Jesus gewesen? Was war die Antwort von Petrus gewesen? Und was war der Auftrag gewesen? Und auch die Zielgruppe. Bei der ersten Frage ist die Frage eben mit Agape gestellt worden, die Antwort mit Phileo. Und der Auftrag ist gewesen, weide meine Lämmer. Und da fällt uns natürlich sofort auf, Lämmer sind ja die kleinen Schafe. Interessant, hä? Zweite Frage, Agape Phileo, hüte meine Schafe. Unterschied. Dritte Frage, Phileo, Phileo. Und jetzt weide meine Schafe. Das ist eine interessante Entwicklung, auch in den Antworten da drin. Wir merken, dass Hüten ist etwas anderes als Weide in unserem Spruchgebrauch. Ich kann auch ein Schafkinder hüten, indem ich sie in einen Käfig einsperre und schaue, dass sie sie nicht aufmachen. Und wenn sie verhungern, Pech gesehen. Und wenn sie verdursten, das kommt ja noch schneller als verhungern, auch Pech gesehen. Ich glaube, es ist ganz klar, dass das auch nicht Jesu Absicht ist, wenn er uns sagt, hüten. Aber grundsätzlich wäre das im Wort hüten drin. Aber weiden ist doch eine ganz andere Qualität. Dort ist nämlich das Nahrung bekommen im Zentrum. Und wenn das Nahrung bekommen im Zentrum ist, dann schaue ich auch automatisch, dass die Schafe nicht auf der Strasse sind. Weil dort hat es keine Nahrung. Also, das Weiden beinhaltet letztendlich auch schon das Hüten. Wir gehen jetzt dann gerade noch einmal auf das Weiden rein, schließen aber hier in dem Sinn, wenn wir da Petrus noch einmal uns zu Gemüte nehmen. Und da ist nämlich eine interessante Präzisierung noch in dem Vers 17. Der Herr Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Und dann heißt es, Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und wir merken hier, im Herzen von Petrus ist etwas passiert bei dieser dritten Frage. Er war betroffen gewesen. Er war traurig gewesen. Er hat die Antwort dann nicht einfach so aus dem Standard rausgegeben, sondern wir merken, dass der Petrus tatsächlich die Frage verstanden hat. Wenn mich einer fragt, hast du Hunger? Ja, ich habe Hunger. Aber wenn ich merke, oh, wenn ich Freude ist, der fragt mich, ich habe Hunger, ist eine andere Beteiligung, dann habe ich es viel besser verstanden. Und da heisst es, der Petrus ist traurig geworden. Und daran erkennen wir, Petrus hat die Frage wirklich verstanden. Er hat sie in sich aufgenommen. Es ist ihm völlig bewusst gewesen. Und was wir auch ja gesehen ist, dass das dritte Mal ist, wo Jesus der Petrus fragt und aber auch das dritte Mal, wo der Petrus entsprechend die Chance hat, zu sagen, jawohl, ich habe dich lieb. Und das ist ein Gegenstück auf die dreimalige Verleugnung, wo wir auch von Petrus haben ja müssen sehen, dass das passiert ist. Und da sehen wir auch, und ich weise auch noch einmal auf das hin, was der Simon im Blatt geschrieben hat, Jesus ist auf den Petrus eingegangen. Er hat zweimal mit Agape gefragt und Petrus hat mit Phileo geantwortet. Und die dritte Frage war mit Phileo. Der Herr geht auf uns ein und er gibt uns auch die Chance, heil zu werden. Auch wenn so riesige Sachen passieren, wie die Verleugnung von Jesus. Und das ist auch etwas, wo wirklich Gott will. Er möchte, dass wir mit ihm ins Reine kommen. Und er ist geduldig. Er fragt nicht einmal. Er fragt zweimal. Er fragt dreimal. Und wisst ihr was? Wir machen Sünde. Wir bitten Gott um Vergebung. Und wir machen die gleiche Sünde wieder. Und wir bitten wieder Gott um Vergebung. Das Ganze macht nur den Sinn, wenn dahinter etwas ganz anderes steht. Nämlich, das ist die Triebfeder. Gott möchte uns Menschen hinsichtlich unserer Triebfeder, möchte er uns heilen. Er möchte, dass wir den richtigen Antrieb haben in unserem Leben, was die Nachfolge Gottes anbetrifft. Da kommen wir noch vertieft an einem anderen Beispiel drauf zu. Gehen wir jetzt aber noch einmal zu dem Weiden. Wenn wir von Weiden reden, dann gibt da Jesus und Petrus einen Auftrag. Und er hat eben nicht den Auftrag gegeben, herrsche über die anderen, über die Schafe. Du sie einsperren und so weiter, sondern er gibt ihm ganz bewusst den Auftrag mit, weide du sie. Das Weide heisst, dass wir andere auf eine gute Wiese führen. Das Weide heisst nicht, dass der Hirte im Vordergrund steht. Wir sind nicht darauf getragen, im Reich Gottes uns so zu benennen, dass alle finden, das ist ein toller Kerl. Und wir können ja mit verschiedensten Aktivitäten auf uns hinweisen. Aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist weiden. Das Wohlergehen des anderen suchen, steht auf meinem Notizblatt. Und das Wohlergehen von der Schaf ist im Zentrum. Das ist Gottes Wille. Es ist so konträr zu der religiösen Welt, wo ein Gott, wo ein Gottesbild hat von einem strengen Gott, der fordert und bestraft. Der Gott will ich nicht kennen. Aber der Gott, der anderen sagt, gang und weit der Andreas. Oder wo mir sagt, gang und weit die anderen. Das ist das, wo unser Auftrag ist. Das ist auch die Basis von unserem Zusammenleben in einer Gemeinde. Denn es ist ja nicht so, dass nur der Petrus einen Auftrag hat. Gott hat so viele Menschen einen Auftrag gegeben. Er gibt uns allen einen Auftrag. Und letztlich können wir in diesem Auftrag weiden, meine Schafe, können wir auch Gottes Auftrag an uns sehen. Und das, was wir am meisten können machen, ist, den anderen die Liebe weiterzugeben, wo Gott uns gibt. Dass wir ihnen können wohltun können. Das ist auch das Thema von unseren Geissenüberlegungen. Da hinten auf dem Plakat haben wir die zusammengefasst. Und wenn wir hier bei dem Wort Liebe noch bleiben stehen, dann merken wir, Liebe ist ja das Allertollste, weil der liebt. Und das ist auch für den, der Liebe gibt, ist das Allerbeste für ihn selber. Weil Liebe geben ist eine sehr zufriedenstellende Sache. Liebe bekommen natürlich auch. Liebe ist ein Vorteil für mich und für dich. Wir können sagen, ein echter Win-Win. Im Englischen. Liebe ist das zentrale Thema, das eigentlich die Welt sucht. Und leider so oft nicht findet. Und in diesem Zusammenhang, Nicole wird jetzt mit dem Schmunzeln, liebe ich den Olaf vom neuen Film. Was ist das, was der Olaf am liebsten hat? I love warm hugs. Ich möchte warm umarmt werden. Darum habe ich den Olaf so wahnsinnig gern. Der ist einfach super mit diesen warm hugs. Er ist auch immer glücklich und zufrieden und motiviert. Das ist etwas anderes. Aber Olaf hat warm hugs gern und jeder Mensch hat warm hugs gern. Wir machen eigentlich nie einen Fehler. Jetzt haben wir aufgrund von Covid-19 sollten wir nicht gerade jeden umarmen. Aber grundsätzlich ist ja das Umarmen auch nicht äußerlich zu verstehen. Sondern die Umarmung können wir ja mit unserem Herz bringen. Und ich glaube, das ist uns allen klar, das ist gemeint. Und so können wir die anderen weiden. Indem wir ihnen Liebe und Wärme warm hugs mitbringen. Die Liebe ist unser stärkstes Argument, das wir bringen können gegenüber einem anderen Mensch. Ein anderer Mensch mag uns ein Idiot finden und wahrscheinlich hat er sogar recht. Ein anderer Mensch mag so und so viel Kritik bringen. Aber meine Beobachtung ist das, dass all das dann verstummt, wenn der andere Mensch merkt, du, der hat mich gern. In unserem Menschenkörper ist ein Dauerempfänger eingeschaltet, der sofort merkt, der meint es gut mit mir. Und ich glaube, das ist auch der Respekt, den wir vor dem Mitmensch gewinnen sollen. Dass der Mitmensch merkt, der meint es gut mit mir. Und jetzt merken wir, das ist letztlich das, was uns prägen soll. Wir sind mit drin bei dieser Triebfeder. Das ist der neue Sinn, der von der Bibel redet, den wir bekommen sollen und den wir auch in Vollendung werden kriegen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Solange wir auf dieser Erde sind, haben wir ein fleischliches Leib und haben ein böses Herz. Aber Gott hat ja für uns gesorgt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. In Apostelgeschichte 2, Vers 16 und 17 hat er uns das gegeben. Ausgossen auf die Welt. Und wenn wir uns zu ihm wenden und uns bekehren, so heisst es, dass wir den Heiligen Geist bekommen, der uns versiegelt. Und der Heilige Geist soll in uns wirken. Und was soll er wirken? Die Liebe. Zu den Mitmenschen, aber vor allem auch zu Gott. Jetzt muss ich schauen, wo ich da bin. Ja, jetzt kommen wir nämlich zum Nächsten. Eine Person, die das ganze Thema eindrücklich aufgezeigt wird, ist erstaunlicherweise der Hiob. Wir haben ja vom Max Jenny vor ein paar Wochen dürfen schöne Verkündigung hören über den Hiob. Und wir wollen von dem Hiob nicht allzu viel jetzt anschauen, nicht die ganzen 42 Kapitel, aber einen Aspekt wollen wir anschauen. Die 5 Vers möchte ich nicht einfach noch einmal vorlesen, ich tue sie schnell zusammenfassen. Hiob 1, Vers 1 bis 5 zeigt uns, dass der Hiob ein ganz gesegneter Mensch gewesen ist. Und er hat Gott respektiert und er hat gekämpft dafür, dass er vor Gott richtig steht. Das lesen wir im Vers 5 unten. Er hat sogar, wenn seine Kinder möglicherweise Mist gemacht haben, er hat für sie geopfert, er ist vor Gott für sie eingestanden. Das ist der Hiob gewesen. Wir können sagen, vorbildlichen Gläubigen. Ein bisschen blöd gesagt, eigentlich ein Supergläubiger. Vielleicht ist sogar einer von den, wenn Gott eine Reihenfolge auf dir stellen würde, wir haben ja den Auftrag, dass wir das nicht machen sollen für uns. Aber vielleicht ist Gott besonders glücklich gewesen über einen Hiob. Wir wissen es nicht. Aber wir machen hier eine ganz interessante Entdeckung in diesem Hiob-Buch. Da heißt es nämlich in Hiob 1, Vers 6 bis 12, und wir lesen die Verse vor. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und nichts zu Schulden kommen lässt. Da haben wir es. Der Hiob war quasi der beste Mann. Und jetzt gehen wir weiter. Also wir halten mal fest, der Herr ist es gesehen, wo ihm Satan gesagt hat, hast du gesehen? Hast du den Hiob gesehen? Und dann sagt der Satan in Vers 9, überrascht ist das, fragte der Satan. Er tut es nicht umsonst. Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Mit anderen Worten, Satan wirft Gott vor und sagt, ja, ist ja kein Wunder, dass der dir nachfolgt und dich liebt. Ist ja kein Wunder. Du hast ihn ja so gesegnet. Und das ist ein Punkt, da wollen wir jetzt ein bisschen uns noch durch den Kopf gehen lassen. Das ist nämlich auch eine mögliche Triebfeder, dass ich sage, ich renne für Gott und ich mache und ich tue. Weil wenn ich das mache, dann segnet mich Gott. Das könnte ja auch eine Triebfeder sein. Ich suche den Segen Gottes. Ich suche, dass er mich reich macht. Ich suche, dass er mir viele Kinder gibt. Ich suche das und das und das. Und darum diene ich Gott. Und das ist leider auch bei vielen Menschen genau das der Punkt. Und so denkt auch der Satan und letztendlich auch der vom Satan manipulierte Mensch. Ist eine materielle Gesinnung. Satan sagt Gott, du hast ihm so viel Materielles gegeben. Du hast ihn so gesegnet. Kein Wunder, dass der dir nachfolgt. Und jetzt hat eigentlich Gott eine Chance, das zu widerlegen. Und er nimmt sein best Mann für das. Und er sagt, aber versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Ist die logische Überlegung gesehen vom Satan. Und er sagt, was sagt Gott? Gut, sagt er der Herr. Mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst taste nicht an. So verließ der Satan die Gegenwart des Herrn. Habt ihr den Hiob schon mal aus diesem Blickwinkel angeschaut? Ich glaube, wenn man das Buch Hiob liest, dann kommt man sehr schnell auf die Idee, dass man sagt, da drinnen wird eine Frage behandelt. Und das machen ja die drei Freunde von ihm auch. Warum leidet der Gerechte? Und was haben die drei Freunde mit dem Hiob debattiert und gemacht? Nachzulesen über viele Kapitel hinweg. Und die Logik von der Argumentation ist immer gewesen, du hast gesündigt. Drum geschieht dir jetzt recht. Aber wenn wir das hier anschauen, finden wir von dieser Überlegung nicht. Sondern es war eine Provokation vom Satan an Gott gewesen. Versuch doch mal, lass ihn Hab und Gut verlieren, dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Und Gott sagt, gut, nimm es ihm. Und wir wissen, das ist passiert. Und dann geht es aber weiter. Dann kommen wir ins Kapitel 2. Wieder einmal versammelten sich die Gottessöhne und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Ich habe wieder die Erde durchstreift, gab Satan zur Antwort. Dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen, sagte der Herr. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Immer noch vertraut er mir, obwohl du mich dazu verleitest hast, ihn ohne Grund ins Unglück zu stürzen. Das haben natürlich die drei Freunde nicht gewusst. Wir haben sowieso, die haben einfach nicht gewusst, was im Himmel läuft. Es ist für uns eine Gnade, dass wir die zwei Kapitel haben. Der Satan erwiderte bloß, kein Wunder, er selbst ist doch noch mit heiler Haut davon gekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Ein weltliches Sprichwort sagt ja, zuerst gibt der Mensch seine Gesundheit, damit er viel Geld hat. Und am Ende vom Leben gibt er viel Geld, dass er Gesundheit hat. Und das ist menschliches Denken. Der Satan hat das bestens gekannt. Weil das ist ja von Satan inspiriertes Denken. Also, kein Wunder, er selbst ist doch noch mit heiler Haut davon gekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Ich glaube, das sehen wir in unserer Welt sehr gut. Aber jetzt greif nur seinen Körper und seine Gesundheit an. Ganz sicher wird er sich dann von allen Leuten verfluchen. Und jetzt geht der Herr, entgegnete, ich erlaube es dir, greif seine Gesundheit an, doch lass ihn am Leben. Da ging der Satan weg vom Herrn und schlug. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus, von Kopf bis Fuß. Also, der Herr lässt eine zweite Welle von Leid über den Hiob kommen. Sein bester Mann. Und nicht, weil der Hiob gesündigt hätte, sondern weil eine Auseinandersetzung da ist. Und letztendlich ist, und das nehmen wir doch auch mit, der Hiob in seinem ganzen Verhalten, im ganzen Dreck, wo er drin gesteckt ist, in dieser ganzen menschlichen Misere, ist zum Beweisstück für Gott geworden gegen Satan. Und darum sagt Gott auch, aber lass ihn am Leben. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Damit hat Gott das Beweisstück gehabt. Was ist die Triebfeder in unserem Leben? Wir haben ja das Hiob-Buch, wo nicht nur Kapitel 1 und 2 hat, sondern auch viele dazwischen und dann auch noch das Kapitel 42. Wo wir auch lesen, dass Gott der Hiob am Schluss von seinem Leben sehr gesegnet hat. Wenn wir dort mit den Vers 1 bis 5 vergleichen vom Hiob 1, dann merken wir, dass er eigentlich vor allem viel mehr gehabt hat. Das war der Ausgang beim Hiob. Wenn wir in eine ähnliche Situation auf dieser Erde kommen, wissen wir nicht, ob das auch der Ausgang ist, der gleichen Ausgang hat, wie das bei mir gesehen ist. Es gibt Menschen, die kommen in Nöte und die werden tatsächlich nicht von dieser Not befreit. In unserer erweiterten Bekanntschaft haben wir Kenntnis von einer jungen Mädchen, die vorbildlich Gott nachgefolgt ist. untere 20er Jahre unheilbaren Krebs gestorben. Die hat sicher gebetet, Herr, schenk du, dass ich gesund werde. Und sie ist gestorben. Und das ist nicht schön. Aber Hiob 42 erfüllt sich für uns ganz gewiss in der Ewigkeit, wo wir einen neuen Himmel und eine neue Härte dürfen haben. Das dürfen wir uns gewiss sein. Vielleicht ist für uns, wenn wir in einer Not sind, Hiob 42 noch auf dieser Erde. Vielleicht. Dann loben wir Gott und freuen uns. Vielleicht ist Hiob 42 auch in Ewigkeit. Und da sehen wir, bei diesem Hiob haben wir einen Mensch, der gebraucht werden konnte, damit Gott sagt, dieser Mensch folgt mir nicht nach, weil ich ihm 7000 Schöfe gegeben habe. Dieser Mensch folgt mir nicht nach, weil er gesund ist. Sondern der Mensch folgt mir nach, weil er mich gern hat. Wir haben über diese Art die Triebfedern vom Hiob gesehen. Und der Hiob war nicht der perfekte Mensch. Auch das wollen wir festhalten. Er hat auch müssen noch überführt werden von Gott. Dass er gemerkt hat, der Gott ist wirklich souverän über allem. Der Gedanke, dass die Liebe das Zentralste ist, ich glaube, wir alle wissen, dass das nicht exotisch ist. Das ist jetzt nicht hier einfach rausgegriffen. Sondern das ist ein Gedanke, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und da haben wir auch 1. Korinther 13, Vers 13, wo genau das uns vor Augen stellt. Ich kann alle Sprüche von der Welt haben, aber ohne Liebe ist es ein dröhnender Gong. Ich kann Geheimnis Gottes wissen, aber ohne Liebe ist es nichts wert. Ich kann der grösste Philanthrop sein, wie ein Bill Gates, der Milliarden ausgibt für andere. Aber keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Seht ihr da, was der Triebfeder sein soll? Und das Kapitel schließt ja ab mit zwei lustigen Zahlen. 1. Korinther 13, 13. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Wir alle sind gefordert. Wir sind aufgefordert, eine persönliche Analyse zu machen. Was ist die Triebfeder von meinem Leben? Die Frage geht da links und rechts gar nicht an. Die Frage ist eine persönliche Frage. Nur wir können die Antwort kennen, und jetzt kommt der wichtige Punkt, oder wir können sie bei Gott auch erfragen. Ich glaube, da braucht es auch fortwährendes Beten, dass uns Gott aufzeigen kann, wo ist meine Motivation falsch. Und wir haben eben nicht den Anspruch, dass wir bis zum Lebensende an dem Zustand sind, wo wir nie mehr eine falsche Motivation haben. Aber wir wollen wissen, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Petrus, der Ausgangspunkt, wo Gott ihm fragt für seinen Auftrag, ist, was ist deine Motivation? Liebst du mich? Jetzt sind wir über diese drei Buchstaben, LDM, nie vergessen. Und das ist das, was wir mitnehmen aus der heutigen Verkündigung. Die Triebfeder, das ist das unsichtbare Teil, wo das Auto wegrasen oder wo die Uhr ticken. Und die Triebfeder, die müssen wir aufziehen. Aufziehen tun wir sie nicht, indem wir irgendwelche konfuse Experimente machen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, sagt die Bibel. Aber aufziehen tun wir sie, indem wir in die Gemeinschaft Gottes hineinkommen. Indem wir uns von ihm lieben lassen. Indem wir merken, wir sind Geliebte. Indem wir auch, wenn die Wolken weg sind, in Sternen behangen, in den Himmel schauen und sagen, leck Jimmy, so gross und noch viel grösser ist der Gott. Und der hat mir vergeben. Das ist Liebe. Und dass wir im Herzen immer mehr von dieser Liebe geprägt sind und die Liebe bewusst leben und geniessen, die Liebe mit Gott. Und dann sind wir automatisch ein Ausgangspunkt vom Segen für andere. Weil das haben wir gesehen. Jesus hat der Petrus gefragt, liebst du mich? Er hat ja auch eine Frage, liebst du die anderen? Nein, er hat gefragt, liebst du mich? Und mit dieser Frage, mit dieser bejahten Frage, ist der Auftrag einhergegangen. Weil dann, wenn wir Gott lieben, dann entsteht auch eine Liebe zum Mitmensch. Und das wollen wir von Gott erbitten, dass wir davon auch reichlich geprägt sind. Im Sinn, dass es ein neuer Geist ist, eine neue Gesinnung in unserem Herzen. Und das haben wir im Zentrum vom Leben von Petrus, wenn man sagen würde, dass Johannes 21 ist so etwas wie das Zentrum. Es hat ein Leben gegeben, wo der Petrus mit dem Herr Jesus als Jünger erlebt hat. Und dann, wir werden weiterfahren in dieser Serie, dann kommt das Leben, wo er als Apostel gelebt hat. Und im Zentrum von Petrus im Leben steht die Frage, liebst du mich? Und auch in unserem Leben ist das die zentrale Frage. Amen.